Der Bundesrat hat Fehler gemacht. Er hat etwa die Ventilklausel zweimal leider nicht angerufen. Also er hat die durchaus bestehenden Möglichkeiten des geltenden Rechts nicht genutzt.
In den letzten Jahrzehnten wurde eine Migrationspolitik gemacht, einseitig ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Wirtschaft. Man hat rekrutiert auf Teufel komm raus.
Wir sind hier. 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund, Begegnungen in 9 Stationen. Station 6. Als die Freizügigkeit ins Land kam und was dann geschah. Ja, alle sind von irgendwoher gekommen in dieses Land. Niemand war von Anfang an hier, auch meine 3 Gäste in dieser Episode nicht. Ich begrüße ganz herzlich Nicole Westerfeld.
Hallo.
Ich begrüße Schara Hoffmann. Und ich begrüße Tobias Müller, Professor für Ökonomie zum Wandel der Arbeitswelt und zu den Bedürfnissen der Migrationsgesellschaft. Er ist uns per Leitung zugeschaltet. Guten Tag, Herr Müller.
Guten Tag, Herr Keller.
Wenn das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU einmal in Kraft ist, dann droht der Schweiz eine Masseneinwanderung, so argumentierten die Gegner. Doch die Drohung hat sich nicht bewahrheitet, im Gegenteil. 5 Monate ist das Abkommen in Kraft und lediglich etwas mehr als 5'000 Personen sind zugewandert.
Der große Ansturm. Mein Name ist Christoph Keller. Heute soll es um einen besonderen Aspekt der Migration in die Schweiz gehen, um einen immer wieder umstrittenen auch, um die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union. Die Personenfreizügigkeit trat 2002 in Kraft und hat dazu geführt, dass in den folgenden Jahren hochqualifizierte Personen, vor allem aus Mittel- und Nordeuropa und eher nicht besonders qualifizierte, meist aus Südeuropa in die Schweiz gekommen sind, mit ausgesprochen positiven Folgen für den Schweizer Arbeitsmarkt. Aber die Personenfreizügigkeit hat auch zu starken Ressentiments geführt, zu Ängsten, dass vor allem besser Qualifizierte den Schweizern die Arbeit wegnehmen. Und ja, nicht alle konnten sich in den Schweizer Arbeitsmarkt gleichermaßen integrieren. Nicole Westerfeld, Sie sind 2004 aus Deutschland, genau aus München in die Schweiz gekommen, mit einer Ausbildung als Biochemikerin. Sie arbeiten bei einem Pharmakonzern mit Sitz in Lengnau. Warum haben Sie sich für die Schweiz entschieden?
Ja, das war eigentlich nicht eine explizite Entscheidung für die Schweiz, sondern das kam aus dem Umstand heraus, dass mein damaliger Partner nach Konstanz gezogen ist aus beruflichen Gründen. Ich war auch nicht so richtig glücklich mit meinem Job und dann habe ich auf einer Homepage eine Stelle gesehen, auf die ich wunderbar gepasst habe und die war dann tatsächlich in Bern. Und das waren so die Gründe, wie ich in die Schweiz gekommen bin.
Und dann haben Sie mal auf der Landkarte geschaut, wo dieses Bern ungefähr liegt und haben sich ein bisschen kundig gemacht, oder?
Ja, also ich hatte im Vorfeld schon immer wieder Interaktionen mit Arbeitsgruppen an der Uni in Zürich zum Beispiel. Ich kannte auch einen Teil der Leute, die in der Firma gearbeitet haben. Also es war für mich jetzt nicht ein komplettes Neuland. Das waren im Vorfeld immer sehr, sehr gut und sehr konstruktive Zusammenarbeiten, die ich als sehr angenehm empfunden habe. Und deswegen war ich dann auch sehr positiv gestimmt und habe mir eigentlich keine größeren Gedanken darüber gemacht, was es für mich bedeutet, dann in Zukunft eine Ausländerin zu sein.
Und ganz kurz, Frau Westerfeld, wie ist denn dieses Ankommen? Wie war dieses Ankommen? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, das war dann doch schwieriger, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Ich bin sehr mit einem Aktionismus daran gegangen und habe dann aber gemerkt, ja, es ist schon anders. Also Schweizer reagieren anders als Deutsche und man ist doch erstmal so ein bisschen reserviert. Sowohl im Job habe ich das gemerkt, nicht ganz so, aber vor allen Dingen im privaten Umfeld. Und ich habe immer wieder Leute getroffen, die wirklich sehr herzlich waren, sehr offen waren. Aber so insgesamt hatte ich das Gefühl, na, man ist jetzt schon erstmal ein bisschen zurückhaltend, Frau Hoffmann nickt auch. Und man guckt erstmal so ein bisschen und schaut sich das an und ich hatte das Gefühl, die Leute sind nicht so offen, wie ich das gehofft hatte.
Darauf kommen wir ganz sicher noch zu sprechen. Jetzt aber zuerst zu Ihnen. Sarah Hoffmann, Sie sind 2015 in die Schweiz gekommen. Sie sind aus Schweden gekommen. Sie sind von Beruf Sozialarbeiterin und Mitglied des Ausländerinnen- und Ausländerbeirats der Stadt Zürich, haben aber eigentlich eine ziemlich komplizierte Migrationsgeschichte.
Ja, also meine Migrationsgeschichte beginnt schon, als ich 14 Jahre alt war. Ich bin in Kolumbien geboren, in Südamerika, und meine Familie musste aus Sicherheitsgründen das Land verlassen. Dann sind wir nach Ecuador gegangen und dort waren wir politische Flüchtlinge. Das Land war noch nicht so sicher für uns, dort zu bleiben. Und dann sind wir mit der Hilfe der UN, der Vereinigten Nationen, nach Schweden umgezogen.
Und in Schweden haben Sie eine Ausbildung gemacht.
Richtig.
In Sozialarbeit.
Genau so.
Können auch fließend Schwedisch?
Ja, also ich habe die Universität ein paar Jahre nach meinem Ankommen nach Schweden begonnen. Und ich habe bei der Göteborgs-Universität studiert. Und dann meine berufliche Erfahrung habe ich beim Schweden-Staatssekretariat für Migration gemacht.
Und dann in die Schweiz gekommen, ich sage es jetzt mal so ein bisschen salopp, auch der Liebe wegen.
Ja.
Und dann?
Und dann bin ich hier umgezogen. Die ersten Monate waren, ja, es ist wie eine die Honeymoon-Periode. Also es war Sommer auch, so deshalb habe ich einfach ein bisschen Zeit genommen, um die Stadt, also Stadt Zürich, wo ich lebe, kennenzulernen. Und dann ganz bald danach begonnen mit dem Deutsch zu lernen und so weiter.
Auch darauf kommen wir ganz sicher noch zu sprechen, wie es bei Ihnen weiterging. Ja, zwei unterschiedliche Perspektiven, zwei unterschiedliche Berufe auch hier bei mir am Tisch jetzt.
Ein innenpolitisch heikles Thema, die Ausdehnung des freien Personenverkehrs auf die 10 mehrheitlich osteuropäischen Länder, die im Mai 2004 der EU beitreten. Die SVP hat bereits mit dem Referendum gedroht, die Gewerkschaften warnen vor einem Zustrom billiger Arbeitskräfte.
Mit bilateralen Verträgen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union trat ja die Personenfreizügigkeit auch für die Schweiz in Kraft, 2002 wie gesagt. Die Personenfreizügigkeit ist in der Europäischen Union Ausdruck eines gemeinsamen und freien Marktes und eine der vier Grundfreiheiten. Jetzt, Nicole Westerfeld, nehmen Sie die Schweiz auch so wahr als jetzt einen Raum der gemeinsamen Freiheit, so ein Teil von Europa, wenn man aus der Arbeitsmarktperspektive sich das anschaut?
Ja, das ist eine gute Frage, finde ich, weil im Job und in der Arbeit nehme ich das tatsächlich so wahr. Also ich habe auch bei einer Firma gearbeitet, die Produkte herstellt, unter anderem für den europäischen Markt. Da merkt man die Verflechtung sehr stark. Also die Produkte gehen auf den europäischen Markt und es wird eigentlich keinen Unterschied gemacht. Bleibt es in der Schweiz? Also da habe ich eigentlich wirklich das Gefühl gehabt, ich bin in Europa und das wird gelebt und man weiß das sehr zu schätzen, dass man Zugang sowohl zum Markt als auch zu Arbeitskräften hat. Und auf dem privaten Bereich, im kulturellen Bereich, war es eigentlich genau das Gegenteil. Also da hatte ich das Gefühl, man möchte sich immer wieder gerne von der EU distanzieren. Also es gibt große Ressentiments gegen die EU und auch starke politische Tendenzen gegen die EU, die man ja auch in den Abstimmungen immer wieder sieht. Und auch in verschiedenen Situationen ist mir das bewusst geworden. Wenn man zum Beispiel mit Schweizern über den Brexit redet, dann gibt es eine starke Zusprache zum Brexit, die man, glaube ich, im Rest von Europa nicht so spürt. Und das sind so die beiden Pole, die ich für mich auch ausmache.
Also ein internationales Umfeld beruflich, gewissermaßen in einer globalisierten Welt und in der Schweiz, im politischen, kulturellen, so ein starkes Gefühl von Abgeschlossenheit?
Ja, genau. Also ich finde den Ausdruck Insel tatsächlich in dem Zusammenhang auch sehr schön. Der wird auch immer wieder genannt. Die Schweiz ist eine Insel innerhalb von Europa. Und ich glaube, man empfindet sich auch oft so. Das wird ja auch politisch zum Teil recht stark unterstützt oder befeuert. Und dieses Denken und dieses Fühlen und sich abgrenzen möchten gegen den Rest von Europa, das erlebe ich immer wieder. Neben viel Offenheit, die ich auch erlebe. Aber so, es gibt so eine Grundstimmung, die eine gewisse Ressentiments gegen die EU hat. Ja.
Und wie sind Sie damit umgegangen? Das ist ja auf der einen Seite, am Morgen geht man ins Büro und ist gewissermaßen in einer globalisierten Welt. Am Abend kommt man wieder nach Hause und ist gewissermaßen in der Insel. Wie geht man damit um?
Ja, das ist wirklich ein Spannungsfeld, finde ich. Also ich fand das durchaus auch belastend, auch gerade für meinen Mann und mich, also er ist Schweizer, war das durchaus auch immer mal wieder ein Thema und ich hatte oft das Gefühl, ich bin nicht richtig angekommen, ich tue mich schwer, meinen Platz zu finden in diesem ganzen System. Und auch bei der Arbeit war es tatsächlich so, sobald es um die Arbeit ging, war es alles sehr stark globalisiert, aber sobald man irgendwie auf persönlichere Themen kam, hat man doch gemerkt, ja, aber auf der persönlichen Ebene dann doch nicht so gerne. Also das war durchaus, es ist wirklich ein Spannungsfeld, was mich auch beschäftigt hat, sehr stark.
Jetzt bei Ihnen, Schara Hoffmann, war es ja so, dass Sie zuerst mal Arbeit gesucht haben in Ihrem Berufsfeld. Und da war es ja auch ganz praktisch beruflich für Sie nicht einfach, diesen Einstieg zu finden.
Ja, genau das. Also ich hatte die Idee, dass es nicht so schwierig sein würde, weil Schweden, also meine Studien in Schweden sollten hier auch begrüßt werden. Mit der Zeit habe ich erkannt, soziale Arbeit ist eine reglementierte Berufung und das braucht eine Anerkennung des Bundes. So, ja, langsam konnte ich schon das merken, dass es nicht so einfach ist. Auch mit der Sprache. Also ich glaube, dort Frau Westerfeld hat einen Sprung vor mir, weil das war ja sehr, sehr schwierig. Am Anfang wusste ich, dass die Sprache wäre am wichtigsten von allen. Aber es ist nie eine Zeit, bis ich dahin komme. Und dann, ja, dann danach mit der Anerkennung und so weiter. Und dann, als man endlich fertig war, wirklich so viele Stellen gesucht und dann keinen Erfolg gehabt war.
Also nochmal, Sie haben das Diplom aus Schweden hier in der Schweiz anerkennen lassen. Das heißt, die Anerkennung war vorhanden. Deutschkenntnisse, wie wir hören, waren auch nicht schlecht. Im Gegenteil. Und trotzdem hat es nicht geklappt.
Ja, genau. Ja, also ich, es ist einfach schwierig, wenn man zur Arbeitsgeberin kommt und ich spüre fast, dass sie nicht sensibilisiert sind oder irgendwie nicht diese Anerkennungsprozess kennen, weil irgendwie kam ja immer die gleiche Frage, aber ihre Ausbildung kommt aus dem Ausland. Und das war irgendwie so ein bisschen aufregend, weil dann ist es für mich okay, aber wieso dann was, es lohnt sich nicht, diese Anerkennungsprozess zu machen, wenn es nicht irgendwo mich hilft, reinzukommen. Und ja, das habe ich ein bisschen, ja, frustriert.
Und haben Sie sich überlegt, woran das liegen mag?
Ja, mehrmals. Also eine Sache ist mir klar, es ist schwierig, vielleicht wenn man Schweizerdeutsch nicht spricht, im Bereich soziale Arbeit, weil viele Klienten sprechen Schweizerdeutsch. Sprachlich vielleicht gibt es eine Barriere dort, aber sonst, ich habe mir die Zeit genommen, anzurufen, zu Kontaktpersonen von mehreren Stellen und zu fragen, wie kann ich meine Chance optimieren. Also ich warte nicht an die Möglichkeit, dass sie zu mir kommen, aber ich suche sie aktiv und dort war gerade diese Bemerkung, ja, aber ihre Ausbildung kommen nicht aus der Schweiz und ja, dann das ist, was ich am meisten gemerkt habe.
Also da waren gewissermaßen kulturelle und auch, wie soll ich sagen, institutionelle Hürden, die da aufgebaut wurden. Jetzt ist das ja eigentlich das Gegenteil von dem, was man unter Freizügigkeit verstehen würde.
Ja, genau. Ich glaube, unsere Gesellschaft freut sich oder hat sich gefreut und hat davon profitiert, dass wir diese Freizügigkeit genießen. Aber gleichzeitig manchmal auf persönliche, was strukturelle, was kann man, also ist man nicht so weit gekommen, dass man muss einige Sachen in Ordnung bringen, sodass die Personen wirklich diese Chancen bekommen und einfach beitragen können und wenn sie da sind, wirklich einsteigen können, also in den Arbeitsmarkt.
Da haben Sie jetzt gewissermaßen die Flucht nach vorne ergriffen und studieren heute an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft.
Ja, das stimmt. Mir war klar, nach 6 Monaten, dass ich eine Arbeit gesucht habe, ich warte nicht, okay, ich finde keine Arbeit im sozialen Bereich, dann gehe ich in der Wirtschaft.
In die Wirtschaft gehen, Nicole Westerfeld, heißt das eigentlich dort, wo wirtschaftliche Institutionen funktionieren, wo Arbeitsmärkte funktionieren, wo Märkte funktionieren, da ist es viel einfacher.
Ja, für mich war es tatsächlich viel einfacher. Und ich habe das jetzt schon mehrfach erlebt, muss ich sagen. Also ich habe jetzt den dritten Job in den mittlerweile fast 16 Jahren, die ich hier bin. Und ich erlebe es tatsächlich so, dass ich mit meiner sehr speziellen oder sehr spezialisierten Ausbildung immer wieder sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt habe. Also ich habe nach meinem zweiten Kind habe ich ein Jahr ausgesetzt oder musste ein Jahr aussetzen. Und dann habe ich danach gedacht, oh Gott, das wird bestimmt schwierig. Ich bin eine Frau, ich habe 2 kleine Kinder, ich arbeite Teilzeit, ich bin Ausländerin. Mensch, das sind 4 Gründe, mich nicht einzustellen. Und ich habe 4 wirklich ernstzunehmende Bewerbungen geschrieben und war zu 5 Vorstellungsgesprächen eingeladen. Also für mich war das tatsächlich ganz anders. Ich habe sehr deutlich gespürt, wie stark der Fachkräftemangel in meinem Bereich ist und was es mir für Möglichkeiten gibt. Und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, es gibt so wahnsinnig viel Konkurrenz. Also für mich war die Situation tatsächlich ganz anders als bei Ihnen. Und das finde ich sehr interessant, das zu hören. Und auch die Anerkennung war von meiner Seite her kein Problem. Ich glaube, das ist wirklich so die Nähe zwischen Deutschland und der Schweiz, gerade auch der Deutschschweiz. Man kennt das so ein bisschen, die Systeme sind ähnlich. Das hat es mir viel einfacher gemacht als Ihnen, auf alle Fälle.
Würden Sie denn sagen, Frau Hofmann, da waren auch kulturelle Hürden vorhanden, dass man gesagt hat, nee, also Schweden plus Kolumbien, das ist zu viel, das ist uns zu weit weg.
Ja, und vielleicht, dass ich auch 32 Jahre alt bin, verheiratet und keine Kinder. Dann stellt ja auch die Frage, will sie bald Kinder haben? Also das war etwas, die auch einmal bei mir gesagt wurde. Aber ja, es ist möglich, oder? Und ich meine, für mich war ja auch etwas ganz anderes, als was ich aus Schweden kenne, ist, dass man ein Bild auf den CV, Lebenslauf, beifügen muss. Das ist fremd für mich und ich weiß nicht, ob einfach diese 2 kulturelle Hintergrund. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die eher im Bankbereich oder in Pharma arbeiten, aber bei ihnen ist es, also sie sind beruflich integriert, aber sie sprechen kein Deutsch, weil sie arbeiten auf Englisch. Und ich glaube, dort haben wir Kompromisse gemacht. Ich habe die Sprache gelernt und sie arbeiten so.
Also eine Art kulturelle Hürde, die Sie da gespürt haben. Jetzt mich natürlich Wunder, haben Sie auf der anderen Seite, jetzt sage ich mal so von der Schweiz, sage ich jetzt mal, dort, wo Sie wohnen, dort, wo Sie zu Hause sind, haben Sie da so etwas erlebt wie Willkommenskultur aufgenommen werden? War das irgendwie für Sie etwas, das Sie gespürt haben?
Ja, also ich muss sagen, ich fühle mich in die Schweiz integriert auf alle Ebenen, außer im Beruf. Also ich lebe in der Stadt Zürich. Ich habe eine Willkommenskultur dort erlebt. Die Stadt selber, also als die Behörden, haben angeboten, die für neu zugelassene Personen. Und bei meiner Nachbarschaft habe ich immer willkommen gefühlt. Ich habe bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht oder mich nicht so. Also ich fühle mich in Zürich zu Hause.
Und Sie sind ja auch in dem Sinne politisch tätig, eben als Mitglied des Ausländerinnen- und Ausländerbeirats. Das heißt, politisch sind Sie gewissermaßen auch unterwegs?
Ja, genau. Und dort ist ja mein Thema die Sensibilisierung der Arbeitgeber für die hochqualifizierte Personen, die in die Schweiz ziehen.
Sie ist eine Deutsche, aber eine nette. Nur schon dieser Satz, und der wird nicht selten gebraucht, zeigt viel aus über unser Verhältnis zu den eingewanderten Nachbarn. Das Verhältnis, das ist nicht immer einfach und hat eine lange Geschichte. Der Schweizer Schriftsteller...
Bei Ihnen, Frau Westerfeld, kann ich mir vorstellen, dass Sie als Deutsche ja dann doch vielleicht die eine oder andere, Sie haben das auch schon angesprochen, den einen oder anderen Widerstand oder ich sage es jetzt mal Widerhaken gespürt haben in diesen kulturellen Beziehungen mit der Schweiz. Sie haben das schon angesprochen, Sprache hat eine Rolle gespielt. Wie sind Sie denn beruflich, wie gesagt, hoch integriert? Im anderen eher vielleicht ein bisschen schwierig. Wie sind Sie mit der Situation umgegangen?
Also ich glaube, insgesamt sind gerade Deutsche, haben eine sehr gute Möglichkeit, sich zu integrieren, mal ganz grundsätzlich. Also ich denke, das ist sicherlich für Deutsche einfacher als zum Beispiel für Leute, die aus dem Balkangebiet kommen oder so, auf alle Fälle. Allein einfach, weil wir eine sprachliche gemeinsame Grundlage haben. Es gibt wir sprechen nicht wirklich die gleiche Sprache, das finde ich wirklich wichtig, das auch sich bewusst zu machen, aber man versteht sich. Und das macht es viel einfacher, miteinander zu kommunizieren und auch überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen. Ich würde mich auch als mittlerweile sehr gut integriert bezeichnen. Ich habe Schweizer Freunde und wir sind wirklich sehr, und ich bin auch sehr, sehr gut angekommen, vor allen Dingen, seit wir nach Biel gezogen sind. Es war am Anfang wirklich holpriger, einfach weil es so ein Bild von Deutschen gibt. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Nähe zwischen der Schweiz und Deutschland. Man kennt sich so ein bisschen, man ist sich eigentlich kulturell gar nicht so unähnlich, aber es ist halt genau dieser kleine Unterschied, der es dann macht, dass man sich wieder entfernen kann und auch sich gegenseitig als Projektionsflächen nutzt. Und das habe ich wirklich erlebt. Und wie gesagt, mittlerweile ist für mich die Schweiz auch mein Zuhause. Und das hat zwar gedauert, aber es ist tatsächlich so, ja.
Und in dieser Differenz, die Sie dann doch ein Stück weit immer wieder zu spüren bekommen haben, auch diese Redensarten, vielleicht auch im privaten Umfeld, also jetzt hast du wieder mal ein bisschen eine allzu große Klappe, vielleicht sage ich jetzt mal
ja,
so.
Sowas in dem
es geht jetzt genau. Ein bisschen zu weit. Genau, ja. Was verbirgt sich dahinter? Ist das einfach die normale Schweizer Reserviertheit oder ist da auch so ein kleiner Widerhaken, ein klein wenig Konkurrenzangst?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich sowas. Also es ist sicherlich auch eine gewisse Reserviertheit, die auf deutscher Seite, glaube ich, nicht so groß ist. Es ist aber tatsächlich auch ein gewisser Widerhaken, wie Sie ihn genannt haben. Also es sind gewisse Ressentiments im Sinne von, naja, die können ja besser reden, die reden schneller, die ergreifen schneller das Wort, sie stehen im Vordergrund und wir Schweizer fallen hinten runter. Es hat wirklich auch was mit Konkurrenz zu tun, das stimmt. Und die Angst davor, die ist da. Eure Eloquenz, ihr könnt besser reden, ihr könnt besser formulieren und ihr habt keinen Akzent. Das habe ich ganz oft zu spüren und zu hören bekommen, ja, in der Tat. Und es ist wirklich Angst davor, ja.
Stichwort Konkurrenz. Wie war das bei Ihnen, Sarah Hofmann?
Ja, also bei einer spezifischen Situation habe ich das Gefühl gehabt, dass ich, zum Beispiel, ich hatte ein Vorstellungsgespräch, das wurde auf Schweizerdeutsch geführt. Und irgendwie war ich so, okay, ja, machen wir, ich verstehe schon. Und am Ende wurde es mir gesagt, ja, wir wissen Sie, wir im Moment wenn wir sie einstellen, dann braucht sie ein bisschen mehr Betreuung. Und dann dachte ich, oh, okay, ja, ich verstehe. Im Gegensatz habe ich einen Akzent, oder? Und so es war interessant, weil irgendwie musste ich mich ein bisschen auf eine spezifische Situation bemühen, aber dann würde ich sowieso nicht eingestellt, weil ich brauche mehr Zeit, ich würde ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen von meinen Mitarbeitern, was es sowieso normal ist, aber ich verstehe. Und so, es ist eine komische Mischung von Konkurrenz, finde ich.
Das heißt, man hat eigentlich auch ein bisschen den Aufwand gescheut, diesen kleinen Mehraufwand zu machen, um jetzt Sarah Hoffmann auf diese Stelle zu kriegen.
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. Aber ja, und sonst finde ich auch, es ist schwierig, weil gleichzeitig zum Beispiel in meinem Bereich ist es so, dass es gibt viele Stellen für soziale Arbeit dort, aber es gibt ja auch viele Studenten oder viele Menschen, die in der Schweiz vielleicht Ethnographie oder solche Fächer studieren und dann später gibt es nicht genug Arbeiten für sie und dann ist es ein natürlicher Weg, dass sie vielleicht in den sozialen Bereich gehen und dort kommen sie einfach zuerst, obwohl ich vielleicht die richtige Ausbildung habe, aber dann habe ich vielleicht meinen Akzent und nicht Schweizerdeutsch. Und dann, ja, es ist eine Kombination von mehreren Faktoren, glaube ich.
Mit der Personenfreizügigkeit hat genau der Bundesrat und der Frau Galmi das Gegenteil wollen, nämlich dass jeder kann kommen, der auch auf dem Arbeitsmarkt nachweisen kann, dass er eine Stelle hat, aber nachher, wie lange er letztlich an dieser Stelle ist oder wie geschwind er in der Sozialwerk ist oder was der Bundesrat uns versprochen hat, nämlich dass eine Rückwanderung in die EU wird stattfinden in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, das hat alles jetzt nicht stattgefunden, im Gegenteil.
Eine Angst geht um in der Schweiz. Es ist die Angst, den Job zu verlieren. Die Angst, ein ausländischer Mitbewerber könnte einem die Stelle wegnehmen.
Jetzt hat es ja auch immer wieder Gegenbewegungen gegeben gegen diese Personenfreizügigkeit, auch politisch, nicht nur im Persönlichen, sondern eben auch politisch. Die Überfremdungsangst ist ja eine Konstante in der Schweizer Migrationsgeschichte und es kam dann zu dieser berühmten Masseneinwanderungsinitiative. Jetzt nehme ich natürlich Wunder, wie haben Sie das erlebt, gewissermaßen als hier Zugezogene, die auch hier gearbeitet haben, die hier sich politisch engagiert haben, wie Frau Hoffmann. Wie haben Sie das erlebt, Nicole Westerfeld?
Ja, ich fand es ein Stück weit nicht bedrohlich, aber es hat mich wütend gemacht und auch hilflos. Ein Stück weit. Jetzt war ich ja schon mal hier, also mich hat es in dem Sinne ja nicht betroffen, aber die deutlichen Ressentiments zu spüren, hatte was Verletzendes in der Tat. Und ich habe mich oft gefragt, ob das, was ich vielleicht nicht direkt als Fremdenfeindlichkeit spüre oder gesagt bekomme, sich halt an der Urne halt dann entlädt. Und ich habe mich auch oft gefragt, wie groß die Angst der Schweizer ist vor der Überfremdung, wie Sie schon gesagt haben. Was ich auch oft gehört habe, ist Dichtestress zum Beispiel. Es gibt zu viele Menschen in der Schweiz. Die Straßen sind voll, die S-Bahnen sind voll, die Züge sind voll. Und das kommt alles durch die Migration. Also man war auf einmal wie der Sündenbock für alles Mögliche.
Mit Plakaten, auf denen Raden die Schweiz attackieren, warnt die SVP vor Ausländerkriminalität, ruinierten Sozialwerken und Lohndumping. Rumänien und
ich kann mich noch an die Schengen-Abstimmung an 2006 erinnern und ich war damals wirklich schockiert über die Plakate, die ich gesehen habe. Also die Ästhetik und auch diese Angst, die da vor der EU gemacht wurde, vor der Personenfreizügigkeit, das ist wie so ein Dauerbrenner. Und es wird auf einer sehr starken emotionalen Ebene argumentiert, die ich als tatsächlich bedrohlich empfunden habe.
Ja, also ich war ja auch nicht da persönlich, aber es ist ja nicht Neues für mich. In Schweden gibt es auch jetzt so eine Bewegung, ich glaube in ganz Europa. In Schweden sind die SVD-Demokraten. Aber ja, ich meine, deshalb bin ich auch politisch engagiert bei der Stadt oder als in diesem Beirat für den Stadtrat, weil ich glaube, die Bemerkungen oder die, es ist so generalisiert und es ist so irgendwie, es ist wirklich eng, wie diese Argumente die Diskussion führen. Und ich glaube, dass wir leben in einer globalen Gesellschaft und wir profitieren davon, aber wir sind nicht bereit, in alle Aspekten im Leben so zu handeln. Und ich glaube, dort kann man schon spüren, dass ja, also nicht alles, was die Migranten hier beitragen, ist volle Straßen und so weiter. Aber es gibt so viel mehr. Und ich glaube, und das habe ich wirklich in der Schweiz erfahren, ist, dass wenn ich in persönlichem Kontakt mit jemandem bin, es ist immer so anders.
Die neuen Massnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, die begünstigen den Kampf gegen Lohndruck. Die Arbeitsinspektoren sind eine Hilfe dafür. Die allgemeinverbindliche Erklärung der Gesamtarbeitsverträge ist ein wichtiges Element. Aber es braucht
Sie sind als Arbeitskraft hierher gekommen, aber zum Konzept der Personenfreizügigkeit in der Europäischen Union gehört aber eigentlich auch dazu eine politische Freizügigkeit, nämlich die Möglichkeit, politisch sich zu aktivieren. Das ist in der Schweiz nicht so. Also man darf hier arbeiten, politisch kriegt man aber keine Rechte automatisch. Wie sehen Sie das, Frau Westerfeld?
Ja, ich würde mir wünschen, es gäbe da mehr Möglichkeiten natürlich. Wir sind ja ein Teil der Gesellschaft, wir sind ein Teil der Arbeitswelt. Wir tragen unseren Teil auch zur Gesellschaft und auch zur Arbeitswelt bei, auch in Form von Steuern. Und da gewisse politische Einflussnahme haben zu können, wäre natürlich toll. Das ist definitiv so. Aber ich glaube, da gibt es viele Länder, wo das tatsächlich noch nicht umgesetzt ist. Aber ich bin tatsächlich auch für eine verstärkte Partizipation der Leute, die wirklich ein Teil der Gesellschaft und der Arbeitswelt sind und ihren Teil dazu beitragen.
Ja, also für mich wäre es sehr wichtig, dass man sich politisch beteiligen kann, besonders auf Gemeindeebene, wenigstens, oder? Kantonebene. Für mich, und ja, ich vielleicht bringe ich immer wieder Schweden, weil das ist, wo ich Parallelen ziehen kann. Aber in Schweden darf man auf Gemeinde- und Kantonebene nach 3 Jahren, die man dort gelebt hat, stimmen. Ich glaube, man konzentriert sich so viel auf, oh, und wie werden sie stimmen und was für Ideen haben sie oder bringen sie. Aber ich glaube, die Idee oder für mich, es ist einfach ein Zeichen oder eine Möglichkeit beizutragen oder um wirklich mich zu engagieren und ein Teil aktiv in dieser Gesellschaft zu sein. Und das, glaube ich, unterstützt ein bisschen diese Zusammenleben und ein bisschen diese ja, miteinander besser umzugehen und einig zu werden.
Am Zürichsee in der Nähe von Bellevue haben die beiden Theatermacher ihre Decke aufgeschlagen. Einer davon liegt auf einer pinken Luftmatratze, zugedeckt mit einem Duvet, wo drauf steht: Wir kuscheln mit Deutschen. Der Andreas Liebmann.
Eigentlich wollen wir vor allem Diskussionen anzapfen und schauen, was passiert. Und wir wollen einfach die Leute aus der Reserve locken oder so. Und das passiert sehr schnell. Also, dass man den öffentlichen Platz.
Wir wechseln die Perspektive und kommen zum Gespräch mit Tobias Müller. Tobias Müller, Sie unterrichten, Sie lehren als Professor an der Universität Genf und beschäftigen sich insbesondere mit Migrationsfragen, auch aus der Perspektive von Arbeitsmarktentwicklungen. Jetzt, Sie haben uns aufmerksam zugehört bei diesem Gespräch. Würden Sie sagen, es ist zwar ein Fakt, dass die Schweiz ein Einwanderungsland ist und auch insbesondere im Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit noch viel mehr geworden ist, dass aber die Anerkennung dieser Tatsache noch etwas ganz anderes ist?
Ja, das ist sicher. Das wird von gewissen Teilen der Bevölkerung nicht voll anerkannt. Und ich glaube, wenn man die Abstimmungsergebnisse analysiert, es gab ja mehrere Abstimmungen. Vor 50 Jahren haben wir also wir, da war ich nicht da, aber die Schweizer über die Schwarzenbach-Initiative abgestimmt und die wurde ganz knapp abgelehnt. Dann, ja, 2000 war eine ähnliche Initiative, die wollte die Ausländerbevölkerung auf 18% der Wohnbevölkerung reduzieren. Bei Schwarzenbach waren es noch 10%. Und dann 2014 stand dann gar keine Zahl mehr darin. Jetzt kann man sich fragen, wie war das möglich? Also ich glaube, dass eben dieser Widerstand, der wird wahrscheinlich eher ausgelöst durch die neuen Immigranten. Also wenn die Schweizer sehen oder manche Schweizer, dass viele neue Immigranten in der Schweiz ankommen, das löst dann einen gewissen Widerstand, das löst Ängste aus. Und auf der anderen Seite ist da eine andere Kraft da, und das heißt, dass die langansässigen Migranten, die gut integriert sind, wie wir das jetzt gerade auch gehört haben, dass die eigentlich dann eher diese Ängste reduzieren und dann auch diese Vorurteile durchaus reduzieren. Und da sieht man, dass in Gemeinden, wo es einen höheren Anteil von diesen langansässigen Ausländern hat, dass da die Einstellungen sehr viel offener bleiben als in anderen Gemeinden. Und ich glaube, durch diese doppelte Bewegung kann man dann irgendwie auch erklären, warum, obwohl die Schweiz ein Migrationsland ist, es doch immer wieder Widerstand gibt gegen die neue Migration.
Steckt dahinter immer noch in einer gewissen Art und Weise die Vorstellung, die gehen irgendwann zurück, trotz allem?
Also ich weiß nicht, ob diese Vorstellung immer noch besteht. Das war natürlich ursprünglich die Migration in den 60er Jahren, 70er Jahren, das war genau diese Vorstellung. Und damals hat sich das dann herausgestellt, dass viele von diesen Migranten, die auch selbst eigentlich nur temporär in die Schweiz kommen wollten, dann doch sehr viel länger geblieben sind.
Wenn die Schweiz nicht mehr schnell, unkompliziert Fachkräfte rekrutieren kann, dann geht die Produktion zurück, das Wachstum geht zurück und die Arbeitslosigkeit steigt. Man sagt, die SVP-Rechnung geht nicht auf, Herr Rösti.
Ja, das ist ein völlig falsches Argument, weil Begrenzungsinitiativen sehen nicht, dass wir nicht dürfen selbstständig reinnehmen, wer wir brauchen. Also Fachkräfte kann man immer nehmen, so viel man will und so viel man braucht. Was wir verhindern wollen, dass Leute reinkommen, die am Schluss in die Sozialhilfe gehen, in die Arbeitslosigkeit, oder andere verdrängen in die Arbeitslosigkeit. Ältere Arbeitnehmer, die zu teuer sind, das muss verhindert werden.
Was hat denn diese Personenfreizügigkeit strukturell auf dem Schweizer Arbeitsmarkt verändert?
Ja, ich glaube, dass der Strukturwandel wird meiner Meinung nach vor allem vom technischen Wandel und der Globalisierung beeinflusst. Und dabei ist die Personenfreizügigkeit ein Faktor, der natürlich bei der Globalisierung dazu gehört. Es ist aber bei weitem nicht der einzige Faktor. Ich glaube, dass dieser Strukturwandel vor allem vom technischen Wandel, also von der Digitalisierung, der Automatisierung ausgelöst wird und dadurch die Produktionsprozesse dann verändert. Und das heißt, dass dann viele dieser Routinetätigkeiten verschwinden und da die Nachfrage nach niedrig- oder auch zum Teil mittelqualifizierten Arbeitskräften dann viel weniger da präsent ist. Und dieser Strukturwandel dann wird dann noch verstärkt durch die Globalisierung des Produktionsprozesses nach China oder Indien verlegt werden. Und auch da werden vor allem natürlich Arbeitsplätze verlagert, die eher niedrig qualifizierte Arbeitnehmende betreffen. Und ja, wo kommt jetzt da die Personenfreizügigkeit herein? Man kann auf diese zwei Bewegungen da auf zwei Arten reagieren. Man kann versuchen, die Globalisierung irgendwie zurückzudrehen, indem man zum Beispiel Zölle erhebt auf Importe, indem man die Migration begrenzt, also wie das Trump im Moment in den USA versucht. Also da kann man die Globalisierung vielleicht zum Teil zurücknehmen. Die Schweiz hat da eine ganz andere Strategie gewählt. Die hat eher die Strategie gewählt, mit dem Strom zu schwimmen und dann versuchen, dann neue innovative Produkte auf den Markt zu bringen und die dann zu exportieren. Und dabei, und das jetzt genau kommt die Personenfreizügigkeit herein, spielt es eine große Rolle, dass dann die Spezialisten aus dem Ausland angestellt werden können, wie Frau Westerfeld das auch schön beschrieben hat. Sie hat überhaupt keine Probleme, eine Stelle zu finden. Und das sind genau diese Spezialisten, die es dann ermöglichen, dann auch mehr Beschäftigung in diesen in diesen Bereichen zu finden, die hohe Löhne bezahlen und die auch, wo dann auch mehr Schweizer angestellt werden zu guten Bedingungen.
Jetzt war ja diese Personenfreizügigkeit ständig begleitet mit der Angst, erstens, sie nehmen uns die Arbeit weg. Angst Nummer eins. Angst Nummer zwei, die kommen und drücken die Löhne nach unten. Jetzt, was sagt die Wissenschaft zu diesen Vorwürfen? Hat sich das bewahrheitet oder gibt es zumindest Sektoren, in denen sich das bewahrheitet hat?
Also da gibt es verschiedene Studien dazu. Das ist natürlich nicht einfach, da eine Antwort darauf zu geben, weil wir nicht wissen, was passiert wäre ohne die Personenfreizügigkeit. Die zwei ersten Studien, eine von der Universität Lausanne und Zürich und die andere von uns in Genf, die wurden im Auftrag des SECO erarbeitet und die haben die Löhne und die Beschäftigung und Arbeitslosigkeit betrachtet und also die Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf diese Variablen. Und die zwei Studien kamen eher zum Schluss, dass ein leichter Lohndruck besteht, aber mehr für qualifizierte, hochqualifizierte Schweizer. Und bei unserer Studie war das eher ein Lohndruck für junge als hochqualifizierte Schweizer, also die gerade auf den Arbeitsmarkt kommen und dann in Konkurrenz stehen zu den neuen Immigranten aus Deutschland zum Beispiel, also durch die Personenfreizügigkeit. In der anderen Studie zu Arbeitskräften war, die kamen auch zum Schluss, dass die Beschäftigung ganz leicht zurückgegangen ist für diese hochqualifizierten Arbeitskräfte und auch vielleicht die Arbeitslosigkeit. Aber diese Effekte sind sehr gering. Also es ist wirklich schwierig, da statistisch etwas zu finden.
Das heißt, insgesamt würden Sie sagen, Tobias Müller, die Schweiz hat ungemein profitiert. Ich bringe hier nochmal die Zahl, es sind ja während all diesen Jahren im Schnitt ungefähr 50.000 neue Menschen pro Jahr über lange Zeit hinweg in dieses Land gekommen, um hier zu arbeiten. Sie würden also sagen, die Schweiz hat insgesamt profitiert.
Ja, das denke ich, wirtschaftlich gesehen auf jeden Fall. Ich denke auch, dass oft übertrieben wird, wie viele Leute eigentlich in die Schweiz eingewandert sind als Folge der Personenfreizügigkeit, weil die Einwanderung wird vor allem eigentlich von der Nachfrage in der Schweiz getrieben, also die totale globale Anzahl der Immigranten. Was sich geändert hat durch die Personenfreizügigkeit, ist die Zusammensetzung dieser Immigranten. Und dadurch können diese Unternehmen innovativer werden, können besser exportieren und dann auch ganz allgemein die Beschäftigung erhöhen.
Zugleich aber gab es natürlich auch eine Zuwanderung aus den sogenannten Drittstaaten. Tobias Müller, gibt es einen Grund, weshalb diese Drittstaaten denn anders behandelt werden als diejenigen, die innerhalb des europäischen Raumes sich befinden? Von der Qualifikation her könnte man ja sagen, wäre ein pakistanischer oder ein angolanischer IT-Experte, eine argentinische Biochemikerin oder eine Biochemikerin aus Vietnam genauso gut qualifiziert, um einen Job zu machen?
Ja, das ist im Zusammenhang mit der europäischen Integration zu sehen. Ich glaube, dass da eine Bewegung zur Mehrintegration innerhalb Europas dann zum Teil auch zusammengeht mit einem Aufbauen von Hindernissen zu anderen Ländern, sodass es sehr viel schwieriger wird jetzt für Nicht-Europäer eine Arbeitsbewilligung zu bekommen.
Aber von der Arbeitsmarktlogik her würde es eigentlich Sinn machen, den Arbeitsmarkt eigentlich global zu öffnen.
Da besteht natürlich schon die Angst, dass es da dann einen Lohndruck geben würde, vor allem für Tätigkeiten, die von niedrigqualifizierten Arbeitnehmern ausgeübt werden. Und aus diesem Grund sind ja auch diese flankierenden Maßnahmen eingeführt worden, um das schon auch im europäischen Bereich jetzt im Rahmen der Personenfreizügigkeit zu verhindern.
Sind denn aus einer liberalen Perspektive, auch aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive, diese flankierenden Maßnahmen systemkonform Ihrer Meinung nach?
Ein Hauptteil dieser flankierenden Maßnahmen betrifft die entsandten Arbeitnehmer. Das heißt, das sind Arbeitnehmer, die von ausländischen Unternehmen in die Schweiz geschickt werden. Und die kann man halt auf zwei Arten interpretieren. Man kann sagen, das ist eine Dienstleistung. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in Genf ein französisches Unternehmen mir jemand schickt, um meine Waschmaschine zu reparieren, kann man das durchaus als Dienstleistung ansehen. Aber wenn ein polnischer Spengler 3 Monate lang auf einer Baustelle in Zürich arbeitet, ist das dann eine Dienstleistung oder ist das Migration? Und warum ist dieser Unterschied so wichtig? Weil bei einer Dienstleistung würde man nicht verlangen, dass der Arbeiter oder der Arbeitnehmende dann Schweizer Löhne bekommt. Das verlangt man ja auch nicht, wenn man ein Auto, das in Polen zum Beispiel hergestellt wurde, dass diese Arbeiter dort Schweizer Löhne bekommen. Aber wenn es als Migration interpretiert wird, wie dieser Spengler, der dann auf der Baustelle neben Schweizer Arbeitnehmern arbeitet, die Schweizer Löhne haben, aber er bekommt einen polnischen Lohn dafür, das wird dann halt als ungerecht angesehen. Und Europa hat das jetzt auch ähnliche Bedingungen übernommen in der letzten Direktive, die da erarbeitet wurde.
Wenn ich Ihnen zuhöre, Tobias Müller, und auch aufgrund des Gesprächs, das wir vorhin geführt haben, würde ich fast sagen, Personenfreizügigkeit eingeführt und wir leben hier in diesem reichen Land, in der besten aller Welten. Es kommen qualifizierte Menschen zu uns, Menschen, die sich auch politisch hier engagieren möchten, die arbeiten hier. Wir haben die flankierenden Maßnahmen, die funktionieren. Jetzt kommt es trotzdem, Tobias Müller, zu dieser Masseneinwanderungsinitiative und es kommt jetzt wieder zu dieser Begrenzungsinitiative. Welche Logik steckt aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Arbeitsmarktforschers und des Migrationsforschers hinter diesen politischen Gegenvorstößen?
Ja, ich denke, das hängt damit zusammen, dass dann diese Ängste, die auch durch den Strukturwandel ausgelöst werden, dann eigentlich auf diese Migranten dann projiziert werden. Natürlich die Migration, Sie haben das vorher erwähnt, das sind große Zahlen, also das sind viele Migranten in die Schweiz gekommen, das ist durchaus auch sichtbar geworden. Auch Grenzgänger zum Beispiel, die Anzahl der Grenzgänger in Genf oder in Tessin hat stark zugenommen. Und das wird durchaus von der Bevölkerung wahrgenommen und darum werden die Migranten dadurch halt zur Projektionsfläche von diesen Ängsten. Erstaunlicherweise in Genf zum Beispiel wird das viel mehr auf die Grenzgänger projiziert als auf die ansässigen Ausländer, weil da gibt es dann auch Staus, das wird dann sichtbar auf diese Art und Weise. Ja.
In der Bedrohung seit dem Jahr zur Masseneinwanderungsinitiative ist der Gesamtbundesrat. Die EU ist nicht bereit, über die Prinzipien der Personenfreizügigkeit zu verhandeln. Doch der Volkswille fordert ein angepasstes Abkommen, damit man die Zuwanderung steuern und begrenzen kann. Gestern hat der Bundesrat ein Mandat für solche Verhandlungen verabschiedet, ohne entsprechendes Mandat der EU, notabene. Für Bundespräsident Burkhalter kein Widerspruch.
Wir haben als Ziel eine bessere Kontrolle der Migration, aber auch die bilaterale zu stärken. Das ist nicht einfach. Es braucht Zeit und es braucht Geduld und es braucht gemeinsam zu arbeiten. Die EU ist offen für eine Diskussion.
Aber vielleicht, um jetzt hier auch die Runde mal ein Stück weit zu öffnen, reden wir nochmal über dieses Element der Anerkennung. Haben Sie denn, Schara Hoffmann und Nicole Westerfeld, irgendwann mal so etwas wie eine politische Anerkennung auch gehört, dass eben Sie als Arbeitskräfte, als Migrantinnen und Migranten hier in der Schweiz auch tatsächlich einen Beitrag zum Wohlstand und zur Weiterentwicklung dieses Landes geleistet haben und leisten?
Also ich muss sagen, im persönlichen Umfeld auf alle Fälle, vor allen Dingen auch im Arbeitsumfeld. Also ich habe jetzt, während Sie gesprochen haben, Herr Müller, auch öfter gedacht, naja, wenn ich speziell an meinen letzten Job denke, der wäre ohne Migranten nicht machbar. Also die Firma könnte nicht produzieren, weil einfach der Anteil der Arbeitnehmer über die ganze Bandbreite, vom Hochqualifizierten bis zum Produktionsmitarbeiter, ist so groß, dass da wäre die halbe Firma weg und man könnte schlicht nicht arbeiten. Ich denke jetzt gerade in dem Moment auch an den Vorgesetzten, den ich seinerzeit hatte. Der hat mir das sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass er froh ist, dass wir alle da sind.
Ja, ich habe auf persönlicher Ebene diese Anerkennung immer wieder gefühlt. Ich habe ein bezahltes Praktikum bei der Integrationsförderung der Stadt Zürich gemacht und dort wurde ich sehr geschätzt. Und meine Erfahrungen, meine Sprachen konnte ich sehr gut benutzen. Ich konnte auf Augenhöhe mit mehreren Menschen sprechen und helfen, unterstützen, weil ich auch diesen Migrationshintergrund habe.
Ja, bei der Frage der Anerkennung möchte ich vielleicht nochmal auf die Frage der Anerkennung vom Diplom zurückkommen, weil Frau Hoffmann vorher ihre Geschichte erzählt hat und gesagt hat, wie wenig es eigentlich gebracht hat, dass das vom ihr Diplom, ihr schwedisches Diplom vom Bund anerkannt wurde. Und da kann man sicher mehr machen, weil das gehört, es reicht einfach nicht nur diese formale Anerkennung eines Diploms, weil die Arbeitgeber da noch nicht ganz unbedingt wissen, was dahinter steckt, hinter diesem Diplom, und sich da deswegen misstrauisch sind. Und das kann natürlich, ja, war für Sie eine sehr frustrierende Erfahrung. Ich denke, dass man da vielleicht Maßnahmen einführen könnte, die diesen Übergang erleichtert.
Migration bringt Reichtum, Vielfalt und mehr Qualifikationen, mehr Zugänge, Diversität. Wie kommen wir denn von dieser ökonomischen Logik zu einer politischen Logik, die dann auch sagt, Migration ist gut, Diversität ist gut? Wie kommen wir von der einen Logik zur anderen?
Ich glaube, dass da die Zeit auch ein bisschen für uns arbeitet, sage ich jetzt mal. Wenn mit der Zeit die Erfahrung reift, oh, das ist ja doch gar nicht so schlimm. Also ich spreche jetzt auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus in der letzten 16 Jahre. Als ich angekommen bin, waren die Ressentiments gerade gegen Deutsche sehr groß, weil in dem Moment, in der Zeit sind damals sehr viele Deutsche ins Land gekommen. Es war, glaube ich, auch echt einfach eine Frage der Menge. Und ich denke, das ist wirklich eine Frage der Zeit und man muss der Gesellschaft die Zeit geben, sich dran zu gewöhnen.
Aber Zeit ist ja nicht wirklich so etwas wie eine Politik.
Nein, also ich glaube, es braucht Handlung, also genau, also Zeit, weil es ist klar, alles passiert nicht von einem Tag zum anderen, aber es braucht Sensibilisieren, man muss aktiv daran denken. Man kann nicht einfach warten, es wird passieren. Oder wenn, also ich glaube, man muss handeln, aktiv daran denken. Ich bin nicht so weit wie an Quoten und so weiter, weil das funktioniert auch nicht wie in Südafrika oder so weiter. Aber einfach wirklich aktiv und offen daran zu denken, wenn man Personen einstellt, wenn man zusammenarbeitet und so weiter.
Ja, also es war auch definitiv nicht so gemeint, dass das alles mit der Zeit getan ist. Ganz sicher nicht. Aber ich denke, es braucht einfach eine Zeit, damit das sacken kann und emotional ankommen kann. Ich finde, dieser Aspekt ist sehr, sehr wichtig, weil gerade auch die Gegenbewegung ganz klar auf emotionaler Ebene arbeitet. Also das ist bei den Plakaten sichtbar. Das läuft alles nicht über das, was Sie als ökonomisch sinnvoll beschrieben haben, über eine logische, über eine sachliche Debatte, sondern es läuft alles auf der emotionalen Ebene und die muss angesprochen werden.
Ja, ich bin völlig einverstanden mit dem, was gerade gesagt wurde, dass mit statistischen oder ökonomischen Analysen kann man viele Leute nicht überzeugen. Das sind Anekdoten, sehr viel einflussreicher. Jeder hat mal eine Geschichte gehört von einer Person, die eine Stelle verloren hat, und darauf wurde dann ein europäischer Ausländer, im Allgemeinen eine jüngere Person eingestellt. Und diese Anekdoten, die zirkulieren dann sehr schnell, die gehen viral. Und dagegen kann eine nüchterne ökonomische Analyse fast nicht ankommen.
Würde es helfen, wenn von der Seite der Politik auch ein klares Bekenntnis käme? Wir sind eine diverse Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, die sich aus vielen Teilen zusammensetzt und diese Teile werden noch viel vielfältiger werden, als sie heute sind und wir alle profitieren von dieser Vielfalt. Würde es helfen, wenn die Politik hier eine klare Stimme formulieren würde?
Was ich eine sehr interessante Erfahrung fand, war, als wir damals die Kampagne zur Durchsetzungsinitiative hatten schon alle Parteien gedacht, das sei verloren, der Abstimmungskampf. Und dann kam die Operation Libero. Und diese, wie ich das interpretiere, steht da irgendwie zwischen der Zivilgesellschaft und der Politik eine Mobilisierung der Jungen hier für diese Öffnung. Und da, ich glaube, das kann sehr viel Einfluss haben.
Ich bin einverstanden. Man kann schon viele Sachen aus der politischen Sicht bewegen, aber ich glaube, wir sehen im Moment auch, wie viel die Zivilgesellschaft bewegen kann. Und dort, glaube ich, können wir alle etwas zusammenarbeiten.
Also mehr Bewegung von unten eigentlich?
Ja, also beides braucht es, oder? Weil es gibt ja die Leute, die nicht ansprechbar von politischen sich sind, und dann die anderen auch, die gerne mitmachen und etwas bewegen. Und ich glaube, beide Seiten müssen wir mobilisieren.
Finde ich absolut auch. Und ich muss auch sagen, ich denke, die Aktion Libero ist ein wichtiger Punkt, der mich auch wirklich sehr glücklich macht, muss ich sagen, weil die machen sehr viele Sachen. Das ist eine starke Bewegung, die da sich, die auch sehr präsent ist. Und das andere ist das, was ich bei meinen Kindern sehe. Die machen jetzt in der Schule im Moment die Erfahrung, dass sie mit ganz vielen anderen Kindern mit Migrationshintergrund in einer Klasse sind, und sie definieren die Kinder nicht über die Nationalität. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Es gibt schon durchaus Ressentiments wegen der Hautfarbe und so. Das kriege ich schon ab und zu mal mit. Nichtsdestotrotz habe ich aber von meinen beiden Kindern, und wir sind in der Stadt mit einem sehr hohen Migrationsanteil, und in den Klassen sind über 50% Kinder mit Migrationsanteil. Da sind die Nationalitäten kein Thema.
Danke, Nicole Westerfeld, danke, Schara Hoffmann, danke, Tobias Müller, für dieses Gespräch. Das war Episode 6 von Wir sind hier. Wir sind hier, 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund, Begegnungen in 9 Stationen. Ein Podcast zum 50-jährigen Bestehen der Eidgenössischen Migrationskommission, zu hören auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf der Webseite www.ekm.admin.ch. Eine Produktion von Podcast Lab im Auftrag der Eidgenössischen Migrationskommission. Auf Wiederhören, sagt Christoph Keller.